Halleluja. Ja, so ging mir das mal bei einem Heilungsgottesdienst. Mir ging es ganz schlecht und also menschlich gesehen hätte ich ihm lieber abgesagt als durchgeführt. Schon ein paar Jahre her. Aber wir haben es gemacht, wir haben mit Leuten gebetet, Heilungen sind passiert. Und ich war froh, als ich wieder zu Hause war, in meinem Bett konnte. Als ich am nächsten Tag meine Strümpfe anzog, war ich erstaunt. Alle meine Warzen waren verschwunden. 15, 16 Stück, die ich Jahre hatte. Jahre, habe alles probiert, hat nie was geholfen, kam immer wieder und es war keine mehr da. Neue Haut, alles war fertig. So, manchmal tut Gott, während wir dienen, an uns selbst den größeren Dienst. Ehre sei Gott. Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen hier und auch allen, die jetzt von zu Hause aus zuhören. Wir kriegen immer mehr Rückmeldung von wo aus die Zuhörer dabei sind. Liebe Grüße an der Stelle an Haiger, liebe Grüße auch an Freiburg und wo auch immer Sie oder du heute sitzt und hier mit dabei bist. Herr, ich danke dir für das Wort. Ich danke dir für ein Leben der Leidenschaft. Herr, das ist, was du willst, was du entschlossen bist, uns auch heute zu vermitteln. Ich danke dir, dass dein Wort heute kraftvoll und stark, hilfreich und verändernd hier in uns allen wirkt. Wir haben uns geöffnet mit dieser Proklamation, Vater, und wir sind bereit, guter Boden zu sein für dein Saatgut, für dein Wort, das jetzt hier ausgeteilt wird. Amen. Unser Jahresmotto für dieses Jahr steht im 2. Chronik 15, Vers 12. Vielleicht erinnert euch, wir haben es schon zwei, dreimal an dieser Stelle genannt. Und sie gingen den Bund ein, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchen wollten mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele. Dieses Jahresmotto stammt aus dem Buch der Chroniken, das von den Königen Israels und Judas berichtet. Und sowohl von den guten wie auch von den schlechten Königen können wir eine ganze Menge lernen. Also ich lese diese Bücher der Chronik oder auch der Könige immer mit viel Gewinn, mit viel Traurigkeit, mit viel Freude und allem, was dazwischen ist. Weil nicht alle Geschichten sind positive Geschichten und auch nicht alles, was gut anfängt, hat hier ein positives Ende. Aber mal ehrlich, so funktioniert Leben und so geht es doch oft. Je länger wir auf diesem Planeten sind, desto mehr Geschichten erleben wir live, wo Dinge gut anfangen und katastrophal enden oder manchmal auch andersrum. Und das sind die Geschichten, die mag ich viel lieber. Wenn jemand aus einer schwierigen Situation herauskommt, Gott findet und Gott wirklich das Leben aufrichtet und ausrichtet und die Dinge sich anders entwickeln, als sie sich sonst hätten entwickeln können. Dieser Könige, einer der Juda in einer Erweckung führte, war der König Asa. Sein Name bedeutet so viel wie Arzt oder Heiler. Und genau das wurde dieser König für sein Volk. So lasst uns unser Jahresmotto doch ein wenig im Zusammenhang des Lebens des Königs Asas betrachten. Und anfangen möchte ich mit einem kleinen Wort. Und sie gingen den Bund ein. Und impliziert ja, dass etwas anderes das Volk zu dieser Entscheidung veranlasste. Irgendetwas muss passiert sein vor diesem Ereignis, vor dieser Entscheidung, dass ein ganzes Volk einen Bund mit Gott erneuert. Nun, was geschah vorher? König Asa, der tat, was recht und gut war vor dem Herrn, gebot Juda, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen und nach dem Gesetz Gottes zu handeln. Das war unmittelbar vor dieser Entscheidung. Und er tat einiges, um sein Volk zu heilen, um es aufzurütteln, ja, ich glaube sogar, um es zu schockieren. Die Geschichte Asas ist die anfängliche Geschichte Asas ist echt eine Heldengeschichte. Da steht ein junger Mann in Juda auf und tut Dinge, die schon lange niemand mehr getan hat. Er geht hin und entfernt die Höhen und die Sonnensäulen überall im Reich. Ihr müsst wissen, das waren ehrwürdige, nicht nur Gedenkstätten, sondern Orte der Anbetung, wo man eben hinging, wenn man irgendwas opferte, irgendwo eine bessere Ernte wollte und so weiter. Das klassische heidnische Leben hatte längst in Juda Einzug gehalten und überall gab es diese kleinen Tempelchen und Orte, wo eben irgendwelche mystischen Dinge zugeordnet waren und wo Juda hinging, um eben den Göttern zu dienen, die nicht Gott waren. Und dieser Asa, der erinnerte sich an den Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, an den Gott des größten aller Könige, den Israel je hatte, David, seines Sohnes Salomo. Und er sah, was war real, das Leben in dieser Zeit und was war in diesem Buch, was er ja wiederfand, das war ja im Tempel versteckt und so, vor diesen üblen Königen, die davor waren. Er fand das Buch der Geschichte, die ersten Bücher Mose, und er las und er sah, wow, da war ja richtig was anders im Land als zu dieser Zeit. Und wenn du groß wirst in einem götzendienerischen Volk, ja, dann ist es deine Prägung. Dann machst du dir viel weniger Gedanken darüber, wie wenn du das andere ja schon kanntest, was es sonst noch gibt. Und er lernte kennen, was das Leben mit Gott beinhaltet. So entfernte er die Höhen und die Sonnensäulen, überall im ganzen Reich. Der junge König Asa war ein Anbeter Gottes, auch vor einer aussichtslosen Schlacht. Und ich möchte, dass wir das auf unser Leben beziehen. Bitte, diese alttestamentlichen Geschichten sind darum geschrieben worden, um uns im Neuen Testament zu helfen. Die Geschichten der Könige im Alten Testament sind geschrieben worden, um uns, die wir im Neuen Testament leben, zu helfen. Ihr seid noch da. Ja, das ist wirklich so. Manchmal denkt man, ja, warum stehen all die alten Geschichten drin? Wir haben doch jetzt Jesus, alles ist doch jetzt anders. Ja und nein. Ja, das Leben heute, der neue Bund, ist anders aufgebaut, aber er basiert immer noch auf dem alten. Der alte Bund ist nicht weggewicht. Weggewicht wurde nur eins, der Fluch des Gesetzes. Alles andere ist voll erhalten. Und auch die Beispiele und das Leben mit Gott, das Menschen führten, kann uns immer noch und soll uns Inspiration sein. Und dieser König Asa, junger Mann, wenig Lebenserfahrung, sein Vater war nicht so der große Held mit Gott. Und er stand jetzt vor einem existenziellen Krieg, wurde angegriffen von einem Volk, das für seine Grausamkeit bekannt war. Die Kuschiter kamen in mächtiger Zahl, vielfach überlegen, um Israel zu erobern, einzunehmen und den Namen für alle Zeit von der Karte zu tilgen. Der Name des Staates Juda, der hier angegriffen wurde. Und danach sicherlich wäre es weitergegangen. Die waren wie die Heuschrecken, die Kuschiter. Die waren gefürchtet. Und die kamen jetzt und ja, die Situation, was mache ich jetzt als König von einem relativ kleinen Land mit einer relativ überschaubaren Armee? Ich hole meine Generäle, ich mache Schlachtpläne. Er tat was völlig Ungewöhnliches. Er betete an. Er rief das Volk zusammen und sagt, lasst uns jetzt umkehren zu Gott und lasst uns hier seine Hilfe, seinen Bund suchen. Lasst uns den Bund mit ihm erneuern, den gab es schon mal. Und dieser Gott hat Unglaubliches für unser Volk getan. Die letzten hunderte von Jahren, schaut es euch an. Ich habe es gefunden, das Buch ist wieder da. Die Geschichte Israels ist wieder verfügbar. Und statt unterzugehen, zerschmetterte Juda das Volk der Kuschita. Und dieses Volk ward nie wieder gesehen. Das war das Ende des Volkes, was das Ende für Juda sein wollte. So drehte Gott die Entwicklung um. Und vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du auch vor einem existenziellen Ding stehst, eine Entscheidung, die über alles entscheidet, was jetzt kommt, die deine Lebensrichtung massiv verändert. Ich sag dir, halte am Gott der Bibel fest. Halte fest und such seinen Rat zuerst. Nicht, dass wir nicht gute menschliche Ratgeber haben sollen und dürfen. Ganz sicher. Aber sein Rat ist der Rat. Den such zuerst. Und den erwarte auch durch Menschen, die ihn lieben. Gott gibt Ratschläge durch Menschen, Gott sei Dank. Sonst bräuchte ich gar nicht zu predigen. Wenn er keinen Ratschlag durch mich geben könnte, was sollte ich hier vorne? Sonst bräuchten wir keine Zellleiter, wir bräuchten keine Väter und keine Mütter mehr. Gott gebraucht uns, um Rat zu geben. Gott ehrte diesen jungen König und zerschmetterte die Kuschiter für alle Zeiten. Und Israel oder Juda hier trug viel Beute davon. Übrigens nach diesem Ereignis, direkt danach, sprach Gott durch Asaja, den Sohn Obeds, direkt zu Asa und bestätigte ihn und ermutigte ihn. Und als Folge dieser Weissagung räumte Asa das Land weiter auf und vernichtete alle Gräuel und erneuerte den Altar des Herrn. Also er machte dann weiter, weil es gab mehr als die beiden Dinge, die er vorher schon rausgeholt hat. Er ging jetzt an die verschiedenen Götzentempel, die es da gab. Er ging an die Himmelskönigin, an die Astarte-Anbetung, an den Baalskult, an den Moloch-Kult. Und er ging überall aufräumen. Dieser König war jetzt gesetzt, Gott hat sich zu ihm gestellt, der Krieg war gewonnen. Ganz Israel, Judah schaute auf diesen Mann, denkt, wow, der hat was geschafft. Das hat lange keiner mehr geschafft. So einen Kampf hätten wir nie überlebt. Wir haben schon von viel kleineren Feinden, sind wir in die Knie gezwungen worden die letzten 200 Jahre. Und jetzt kommt dieser Mann. Und Gott ist mit ihm. Und dann tat er auch etwas, was lange nicht mehr war. Er versammelte das ganze Volk. Diese Großkonferenz, die er einberief, wurde nicht nur von Juda besucht, sondern viele aus Israel, aus dem Nachbar, aus dem Schwesterland, kamen über die Grenze und emigrierten und siedelten um wegen dieser Konferenz, weil die spürten, hier ist wieder Gott am Wirken. Wir alle reden zwar drüber, aber nichts passiert. Gott ist scheinbar tot oder so viele andere Götter haben ihren Platz eingenommen, auch in Israel zu der Zeit, wie in Juda. Es war nicht anders. Und die kamen über die Grenze und sagten, hier ist was los. Hier geht was los. Dieser junge König, der meint es echt ernst mit Gott. Schau mal, der hat alles auf eine Karte gesetzt. Diesen Krieg gegen die Kuschiter und hat gewonnen und zwar übermächtig gewonnen. Und jetzt ruft er alle zusammen, um was zu verkünden. Der will was erneuern. Der will unser Volk wieder dahin bringen, wo es mal war, unter den großen Königen David und Salomo. Welch ein herrlicher Tag. Sie opferten 700 Rinder und 7000 Schafe an diesem Tag und traten bewusst und ganzheitlich in den Bund mit Gott ein. Das heißt, sie gingen den Bund ein. Und Leute, ein orientalischer Bund war eine todernste Sache. Niemand würde solch einen Bund halbherzig eingehen, weil er war immer verbunden mit der Todesdrohung beim Nicht-Einhalten. Es war kein Vertrag. Ein Vertrag kann über eine gewisse Laufzeit gehen, ein Vertrag hat gewisse Bedingungen, ein Vertrag kann gebrochen werden, ein Bund nicht. Ein Bund heißt, ganz kurz auf den Nenner gebracht, wenn ich einen Bund schließen würde mit Siegfried, dann wäre der Bund nach den orientalischen Richtlinien, alles, was mir gehört, alles, was ich bin, alles, was ich habe, steht zu deiner hundertprozentigen Verfügung. Alles. Ohne Rückhalt. Und alles, was er hat, was er ist, was er je haben wird, was er je tun wird, steht zu meiner Verfügung. Wenn ihn jemand angreift, werde ich bis zum Tod kämpfen, um den Angreifer zu vernichten. Egal, was es mich kostet. Meine Familie, mein Clan, alles wird dabei sein. Das ist der Bund im Alten Testament, der Bund, der im Orientalischen auch über Israel hinaus bekannt ist. Wir kennen so ein bisschen so einen Blutsbund, Old Shatterhand und Winnetou und so. Das geht in die Richtung. Darum geht es auch immer mit Blut. Diese Bündnisse werden immer mit Blut geschlossen. Und dieses Volk sagte, ich will den Bund mit Gott erneuern. Ich will auf Gedeih und Verderb diesem Gott folgen. Und jeder war sich bewusst, es war ein Bündnis auf Leben und Tod. Jeder, der den Herrn, heißt er wörtlich, nicht suchen würde, würde sterben. Also sie haben kein Spiel gespielt. Die wussten, jetzt geht es um alles. Entweder wir geben unser ganzes Leben in diesen Bund hinein, oder wir werden unser Leben verlieren, wenn wir den Bund nicht halten, den wir jetzt schließen. Ich denke, das war wirklich radikal, oder? Jeden Sonntag passiert hier etwas Ähnliches. Am Ende eines Gottesdienstes laden wir ein und sagen, Leute, ihr seid in vielen Verträgen gefangen, in vielen Bündnissen sind es nicht wirklich. Und wir laden ein, hier einen Bund zu schließen, der über all das hinausgeht, was du je hattest und was du dir je vorstellst. Denn wenn du einen Bund mit Gott schließt, heißt das, alles, was Gott hat, steht dir zur Verfügung. Und alles, was du hattest, auch all den Müll, übernimmt er. All meine Rechnungen übernimmt er. Das ist, was passiert, wenn dieser Bund eingegangen wird mit Gott, wenn du ihn ernst meinst. Ich meine, wir wissen heute, es gibt auch viele Christen, die diesen Bund mit Füßen treten nach einer Weile. Aber schau dir ihr Leben an. Es ist nichts, was ich jemals nachmachen möchte. Ich habe zu viel gesehen in dieser Hinsicht. Nicht, dass Gott Leute bestrafte, den Bund verlassen, aber sie waren einfach von jemand anderem gepeinigt, der es liebt, lauwarme Christen zu quälen, die ja keinen Schutz mehr haben. Sie sind nicht mehr im Schutzraum, sie sind nicht da, wo Gott sie beschützen kann und will. Gott ist so gut, wisst ihr? Gott wird niemals zulassen, dass der Feind dich quälen kann. Es sei denn, du gehst einen anderen Weg. Die Entscheidung hat ja jeder von uns. Als Christen bin ich ja nicht gefangen in meiner Religion oder in meinem Glauben. Ich habe immer Entscheidungsfreiheit. Ich kann in jeder Kreuzung neu entscheiden, gehe ich Gottes Weg oder gehe ich meinen Weg? Gehe ich Gottes Weg, habe ich Verheißung, das heißt Versprechen von Gott für Schutz, für Versorgung, für Heilung, für all diese Dinge. Gehe ich meinen Weg, muss ich alles selbst bezahlen. All meine Ideen, es kann gut, es kann schlecht gehen, ich weiß nie, wie es ausgeht. Wir alle kennen das, wir alle waren schon in diesen Kreuzungen, wir alle sind schon mal falsch abgebogen, oder? Also ich sicher. Und ich habe den Unterschied nach einer Weile irgendwann gemerkt. Sag ich, das sieht zwar verlockend aus, aber ich gehe doch lieber hier lang, weil hier weiß ich, wie es ausgeht. Weil da ist mein Vater. Und mein Vater passt auf mich auf. Hier muss ich wieder alleine gucken und tun und gehe wieder so Grenzgebiet, wisst ihr, so Grenze zur Sünde, will ich sündigen, aber naja, vielleicht fällt man dann doch mal. Und mancher Fall wurde groß. Mein zweiter Punkt nach dem Und, nach der Vorgeschichte, ist der Satz, sie suchten den Gott ihrer Väter mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele. Den Bund ihrer Väter. Leute, dieses Wort rührt mich. Es rührt mich vielleicht deswegen, weil meine Väter diesen Bund nicht hatten. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht kommst du auch aus einer Familie, wo vielleicht ein bisschen Religion eine Rolle spielte, aber ein Bund mit Gott, jemand, der wirklich für sein Leben für Gott gelebt hätte, den hast du genauso wenig gekannt wie ich. Weil du bist der Erste. Du bist die erste Generation in deiner Familie, die diesen Bund geschlossen hat. Deine Kinder, deine Enkelkinder, die werden irgendwann sagen können, das ist der Bund meiner Väter, meiner Mütter, meiner Vorfahren. Das werde ich nie loslassen und nie aufgeben. Mögen wir so unsere Nachkommen inspirieren, aber wir sind oft die erste Generation. Und uns geht es genauso, wenn das so ist, wie auch Juda zu der Zeit. Diese Generation wuchs ebenfalls auf, ohne Gott zu haben. Gott ist fern. Vielgötterei war überall in Juda üblich. Sie kannten den einen wahren Gott nur durch Traditionen und ein paar Geschichten der Alten. Doch durch das Vorbild Asas wurde die ganze Bevölkerung neu inspiriert. Sie hatten auf einmal jemand, der voranging und der ihnen zeigte, wie dieser Bund funktioniert, wie er gelebt werden kann, der sowohl Preis wie aber auch Vorteile des Bundes sehr plastisch werden ließ. Und so waren sie ermutigt durch diesen einen Mann. Asa, merkt ihr den Namen? Drei Buchstaben. So simpel, so einfach. Ein Mensch macht den Unterschied für eine ganze Nation aus. Und sie suchten Gott. Sie waren bereit, den echten Gott zu suchen und zu erwarten, dass er sich auch von ihnen finden lassen würde. Und dann steht da mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Wisst ihr, ich habe herausgefunden, dass Gott sich grundsätzlich nur auf ganze Sachen einlässt. Gott spielt nicht. Gott macht nichts Halbes mit uns. Er füttert uns nicht an und lässt uns dann im Regen stehen. Und genau so kann er nicht damit umgehen, wenn wir das mit ihm tun. Jesus sagt, die Launen, die rechts und links hinken, die spucke ich aus. Mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Die sind nicht gut und nicht schlecht für mein Reich, im Gegenteil. Sie schaden mehr, als sie nutzen. Die heute Halleluja brüllen und morgen dann kreuzigt ihn. Er kannte diese Person. Die gab es damals genauso, wie es die heute gibt. Solange ich Vorteile habe, bin ich dabei. Wenn es mich was kostet, bin ich weit weg. Ja. Aber so sind wir nicht. Wir sind besser. Jesus ist besser. Er ist am Kreuz geblieben. Er hätte seine 6000 Engel, so sagt die Bibel, zur Verfügung gehabt, jederzeit. Einer hätte gereicht. Glaubt mir, einer hätte gereicht. Und alles wäre erledigt gewesen. Stell dir nur vor, was für eine Macht diese Person hatte. Er stand im Garten Gethsemane. Und wer kommt? Die ganze Besatzung der Burg Antonia. 1000 römische Soldaten plus die Tempelwachen. Die kommen alle, ein langer Zug. Ich glaube, ich habe keinen Film gesehen, wo das jemals gezeigt wurde, wo wirklich diese Masse an Soldaten, ich war da auf dem im Garten Gethsemane, das ist ein kleiner Ort. Wenn da 1000 Leute zusammenkommen, Leute, ich sage euch, da siehst du kein Gras mehr. Und die kamen, den ersten, den sie sehen, war Jesus. Jesus stand da, erwartet sie schon.
Da kommen die mit ihren Waffen, Speeren und Schwertern und nach Zenturien wahrscheinlich sortiert. Und der Erste fragt, wir suchen Jesus, wo ist Jesus? Und sagt, ich bin's. Bau! Stellt euch den Garten vor. Glaubst du, was der Gärtner an Hals hatte hinterher? Der war nicht nur zerstampft, der war platt. Die Römer mit ihren Schilden, die lagen da. 1000 Mann fallen in einem Dominoeffekt zu Boden. Nur weil Jesus sagte, ich bin's. Was glaubt ihr, was passiert wäre, wenn dieser Gott ein anderes Wort gesagt hätte? Ein Wort. Die hätten sich alle in Rauch aufgelöst. Oder werden verbrannt oder was auch immer. Ein Wort. Aber Jesus macht keine halben Sachen. Weißt du, warum nicht? Weil er dich heute gesehen hat, schon damals. Und er wusste, du bist es wert. Sie nahmen alles, was sie hatten, diese Bevölkerung von Juda. Sie nahmen auch ihre Gefühle und ihre Emotionen. Das steht für die Seele. Mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Sie brachten alles in Ausrichtung zu diesem Gott, dem sie folgen wollten. Sie gaben sich Gott hin und Gott gab sich ihnen hin. So funktioniert das übrigens immer noch. Und dann steht, und sie suchten ihn mit ihrem ganzen Willen und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Manchmal sind wir an dem Platz, dass wir spüren. Wir brauchen eins mehr als alles andere. Wir brauchen jetzt mal Ruhe. Die Angriffe rechts und links und oben und unten und das Stopfen von allen Löchern, um irgendwie zu überleben, ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Er sagt, such mich. Such mich mit allem. Such mich über deinen Finanzen, such mich über deine Gesundheit, such mich über deine Ehe, such mich über deine Arbeit, über deine Beziehungen. Lass doch nichts aus. Es gibt so dieses Lied von dem Zwei, ich gebe mich dir hin, alles außer, wie heißt das, meine Brieftasche, meinen Autoschlüssel und noch irgendwas. Ja, das ist es, genau das ist die Situation, die ich oft sehe im Leben von Christen und ich sehe dann die Reaktion des Lebens darauf. Ich sehe, wie Leute aus Schwierigkeiten überhaupt nicht mehr rauskommen, weil sie selbst sich rein manövrieren. Und Gott eben draußen halten aus den Bereichen. Was weiß ich, wir hatten eben Opfer. Die geben den Zehnten nicht. Okay, also komme ich nicht raus aus finanziellen Schwierigkeiten, wo ich eigentlich längst hätte draußen sein sollen. Ich vertraue Gott nicht für Heilung. Ich proklamiere nicht meine Heilung jeden Tag. Ich mache es einmal und dann mal gucken, was passiert. Und Leute werden nicht gesund. Weil so funktioniert es nie, so hat es nie funktioniert. Heilung wird immer im Glauben gezogen. Ich mag das Bild, was ihr das eben hatte. Diesen Finger in dieses große Reservoir zu stecken. Und dann... Und das mache ich immer, wenn ich irgendwas brauche. Und manchmal muss ich das eine Weile tun, bis die Menge da ist, die ich brauche. Okay, mein Finger ist nicht so groß, nicht so breit. Und das ist in Ordnung, weil es kommt. Weil es aus Glauben passiert. Im Glauben verändern wir unsere Welt. Unsere kleine und dann auch die große. Gott schenkte diesem Volk Juda nach dieser Entscheidung 35 Jahre. 35 Jahre. Eine ganze biblische Generation lang gab es keinen Krieg. Und Israel und Juda waren immer im Krieg. Bis auf die Zeiten, wo sie Könige hatten, die Gott folgten. Erst als Asa einen Bund mit Aram einging, ich erzähle gleich noch darüber, es wurde von Israel angegriffen und Asa entschied jetzt anders. Statt sich auf den Bund mit Gott zu konzentrieren, schloss er einen Bund mit Aram, mit einem eigentlich befeindeten Land, um diesen Gegner aufzuhalten. Und das war das Ende der Friedensperiode. Gott sagte, okay, du hast jetzt meinen Bund gerade verletzt, gebrochen eigentlich, weil du hast dir jetzt mit einem anderen Volk Hilfe geholt. Ich wollte deine Hilfe sein. Ich bin immer noch Gott. Ich habe die Mauern Jerichos fallen lassen durch Trompetenschall. Ich war es, der euch aus Ägypten rausgebracht hat. Ich habe euch dieses ganze Land ausgeteilt. Ich habe euer Land zum Größten gemacht in der ganzen Region. Das war alles ich. Und erst, wo ihr von mir weggegangen seid, verlort ihr all das wieder. Und so ist es gerade heute. Auch wir Christen verlieren Dinge, wenn wir an den falschen Dingen festhalten. Wenn wir den falschen Göttern nachlaufen. Unsere Götter heute, glaubt mir, sind nicht anders als die damals auch. Die haben nur andere Namen. Es geht immer um die wichtigen Dinge. Es geht um Geld, es geht um Macht, es geht um Einflussbereiche, es geht um Sex. Die Dinge beschäftigen die Menschen seit jeher. Wir haben immer die Wahl, gehe ich in die Richtung oder gehe ich in die Richtung Gottes, weil er hat mir sehr klar in seinem Wort mitgeteilt, was für mich gut ist und was mich segnen wird. Ihr dürft gern ab und zu auch mal sagen, ja, das stimmt oder nee, das ist Blödsinn. Aber sagt doch was. Ihr tut es für euch, versteht ihr? Weil wenn ihr sagt, ja, dann ist es wie, wenn ihr das in euch aufnimmt und sagt, genau, das ist mir, das lasse ich jetzt nicht mehr weg. Die Wahrheit nehme ich auf und die darf mich verändern. Also ich mache sowas immer, wenn Leute predigen und manchmal ist das anderen unangenehm, aber ich weiß, für mich ist es wichtig. Und ich sage, stimmt, ist meins, danke Herr. Ja, in der Weise. Aber wenn es nicht stimmt, dann sage ich das hinterher dem Prediger. Mein dritter Punkt, nachdem sie Gott gesucht haben, den Gott ihrer Väter, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, führten sie ein Leben der Leidenschaft. Und da möchte ich mich jetzt ein bisschen länger mit euch befassen, weil das betrifft uns. Und ich mag Predigten über das Was gerne, aber am liebsten sind mir die, die mir zeigen, wie. Mehr beten, ja, fantastisch. Wie? Mehr Anbetung machen, mehr Lobpreis machen, ja, okay. Wie? Mehr Bibel lesen. Wie? Das Wie hilft mir, das dann auch zu tun, was ich als richtig erkannt habe. Ohne Wie stehe ich erstmal dann, habe einfach nur ein schlechtes Gewissen. Das hilft mir aber nicht. Es bringt mich eher noch unter Verdammnis, als dass es mich Gott näher bringt. So, Leidenschaft im Leben mit Gott ist das, was wir anstreben und das, was uns unser Leben eigentlich erst gibt. Was brachte Asa dazu, alle Tempelprostituierten abzuschaffen und alle Götzen, die seine Väter gemacht hatten, zu entfernen? Leidenschaft. Was brachte Asa dazu, das Götzenbild der Aschera, das seine eigene Mutter gemacht hatte, öffentlich umzuhauen und zu zermalmen und es dann im Kitron-Tal der örtlichen Müllverbrennungsanlage zu verbrennen? Leidenschaft. Was brachte ihn dazu, alles Gold und Silber, was seine Familie über Generationen angehäuft hat, ins Haus Gottes zu bringen? Leidenschaft. Was brachte Tausende von Israeliten dazu, ihre Heimat und Familien zu verlassen und sich der geistlichen Erweckung in Juda anzuschließen? Leidenschaft. Was brachte ganz Juda dazu, öffentlich Gott Treue zu schwören? Leidenschaft. Leidenschaft, in anderen Bibelstellen wird es als die erste Liebe bezeichnet. In Offenbarung 2, Vers 4 zum Beispiel steht, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Es geht hier um eine der sieben Gemeinden, die angesprochen werden, in dem Fall in Ephesus. Das sagte der auferstandene und verherrlichte Jesus Christus seinem Lieblingsapostel, der letzte Überlebende, wahrscheinlich in seinen 90ern, Johannes auf Patmos. Die erste Liebe, ob zwischen Mann oder zwischen Mann und Frau oder zwischen Mensch und Gott, ist immer von großer Leidenschaft und Hingabe gezeichnet. Denkt doch mal zurück, wie es bei euch war. Man möchte alles für die Angebetete tun, nur weil man sie liebt. Man verzichtet gerne auf eigenen Vorteil, man gibt ihr oder ihm den Vorzug. Kein Warten scheint zu lang, keine Zeit zu unpassend, kein Aufwand ist zu viel, kein Gespräch dauert zu lang. Sollten doch so langsam glasige Augen entstehen und ihr euch zurückdenken, ja, ich erinnere mich so ganz dünn, das war eine interessante Zeit in meinem Leben. Und vielleicht stehen jetzt sogar die ersten Hormone wieder auf und oh, das fühlt sich gerade richtig gut an. So war das mal, das war eine gute Zeit, oder? Ja, danke, 3, 4, 3. Okay, vielleicht haben die anderen das ja alle noch vor sich, aber ich denke, das war eine richtig gute Zeit und da erinnert man sich gerne dran. Genauso habe ich das auch mit Gott erlebt. Als ich ihn fand, war er sofort alles für mich. Das war Liebe auf den zweiten Blick, aber die war sehr intensiv. Ich wollte ihm dienen mit allem, was ich war. Ich überspielte üble Videobänder, ich trennte mich von unguten Beziehungen und warf alles weg, was irgendwie zwischen mich und Gott kommen konnte. Nichts sollte zwischen uns kommen. Fast 2 Jahre lang fuhren Iris, ich und Teil meiner Familie fast jede Woche nach Karlsruhe zum Gottesdienst. Und das ging dann bis nachmittags, bis wir daheim waren, war es Abend. Unser Feiertag war weg, würde man sagen, wenn man es negativ sieht. Wir haben damals gesagt, unser Feiertag war bestens investiert. Wir liebten das zu tun, keiner zwang uns dazu. Wir wollten da sein. Wir waren traurig vor jedem Sonntag, wo wir es nicht geschafft haben, da runterzukommen. Wir fuhren nachher mit mehreren Autos hin, immer mehr Leute fuhren mit, weil sie unsere Leidenschaft sahen. Wir machten es nicht aus irgendeinem Druck oder irgendeinem Verdammnis heraus, sondern wir hatten was gefunden, was wir nie wieder loslassen wollten und was uns wichtiger war als irgendetwas in unserem ganzen Leben uns je gewesen ist. So fing es bei uns an. Das war unser Start. Und das inspirierte Menschen, auch damals schon. Es war nie zu viel, im Gegenteil. Wir waren begeistert und der Gottesdienst dort, der konnte gar nicht lang genug gehen. Alles, was wir irgendwie hatten, investierten wir dort. Die ersten Jahre unseres Glaubens, wir investierten unser ganzes Geld, um auf Konferenzen fahren zu können, um Bücher zu lesen, um Videos damals noch zu kaufen, um alles mitzunehmen, was wir kriegen konnten. Ich weiß, in meinem ersten Jahr las ich 150 Bücher und Schriften christlich. Ich war hungrig, ich wollte alles. Und ich hatte ein paar Leute auch in Karlsruhe, die empfahlen mir und sagten, das Buch musst du lesen, das und das und das. Und das waren Leute jenseits der 50, die haben natürlich viel Zeit gehabt zu lesen. Ich war 20. Und ich sage, okay. Und dann las ich die Woche über. Mein Dienst damals gab mir gute Möglichkeiten, viel mehr zu lesen, als ich es heute schaffe. Preis sei Gott, als junger Unteroffizier hatte ich da wirklich Zeiten, wo ich lesen konnte. Schickte meine Leute arbeiten und ich nahm mir Zeit zu lesen. Das war damals eins der Vorrechte meines Dienstgrades. So. Alles, was wir hatten, ging irgendwie drauf dafür. Unsere Urlaubstage, wofür gingen die drauf? Für Konferenzen. Das meiste, was wir da ausgaben, war für Konferenzen. Und wir wären nie auf die Idee gekommen, dass ich jetzt dafür keinen Urlaub nehmen möchte. Aber dafür war er doch da. Ich wollte doch meinem Gott nahe sein. Ich wollte doch lernen, alles, was er für mich hatte. Und ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass du das auch so oder so ähnlich erlebt hast. Wenn du verheiratet bist mit deinem Ehepartner und wenn du Jesus nachfolgst mit deinem Herrn. Wir alle kommen doch von da. So fing es an. Und wir hatten gerade Eheseminar vor kurzem und das ist auch wieder immer unser Jungbrunnen für uns selbst, aber auch für andere, die kommen zu sagen, Leute, wir holen das zurück. Weil man verliert Dinge auf dem Weg. Das ist normal. Wir sind alle unterwegs. Und wenn ich sage, ich bin ein professioneller Wiederholer, dann meint es genau das, was das Wort meint. Ich hole es mir wieder. Wenn ich merke, es ist was weg, dann gehe ich dahin, wo ich es verloren hatte und ich hole es mir wieder. Und es ist für mich keine Schande, wenn jemand sagt, du bist ein Wiederholer. Ja, von ganzem Herzen und hundertprozentig bis zu meinem letzten Atemzug werde ich ein Wiederholer sein. Ich hole es mir wieder. All das Gute, was der Feind mir geraubt hat oder ich einfach in meinem Lebensweg auf dem Weg verloren habe. Die Dinge passieren. Aber wir lassen sie nicht liegen. Weil was von Gott kommt, verdirbt nicht. Das kannst du wieder aufheben und es ist wie neu. So ist unser Herr. Ich weiß noch, wie meine Großmutter, wie sie Jesus fand, noch vor mir. Und sie war damals schon in ihren 70ern. Aber ich sag dir, da war Leidenschaft. Diese alte Dame hat eine Leidenschaft empfangen für ihren Herrn. Und sie hat vieles nicht gewusst von dem, was wir heute wissen dürfen. Wir haben uns weiterentwickelt, wir haben Dinge gelernt in all den Jahren. Aber alles, was sie hatte, das waren ihre Schätze. Sie hielt fest, Gott hat sie gebraucht, prophetisch. Sie war eine stark prophetisch begabte Frau, auch schon direkt nach ihrer Bekehrung. Viele Menschen kamen zu ihr und wollten von ihr Ratschläge haben. Bis wir das irgendwann ein bisschen unterbunden, weil wir sagten, es ist kein Orakel. Hör selbst Gott. Und dann geh in Frage und lass eine Bestätigung geben. Aber wir wollen nicht uns abhängig machen von einem Menschen, der eine Gabe hat. Amen. Sondern wir wollen selbst mit unserem Herrn leben. Und die Frage ist die, wenn Gott dich oder mich heute Abend persönlich besuchen würde, sitzt vielleicht gerade auf deiner Couch oder in deinem Sessel und dann geht die Tür vom Wohnzimmer auf und der Herr steht da. Was sieht er? Sieht er einen geistlich Lebenden, voller Leidenschaft für Jesus brennenden und ihm hingegebenen Christen, der alles in seiner Macht Stehende tut, um mit seiner Leidenschaft andere, noch nicht Glaubende anzustecken? Oder Oder sieht er einen abgeklärten Altchristen, der alles weiß, aber fast nichts mehr tut? Einer von den Ernüchternden, die selbst nicht mehr entzündet sind und in dessen Nähe auch andere schnell abkühlen. Leute, lange im Glauben zu sein, hat unglaubliche Vorteile. Aber eine Gefahr: das erste Brennen zu verlieren. Und ich sage es als einer, der auch schon mehr als 2 Jahrzehnte mit dem Herrn geht. Schnell kühlen Dinge ab, wenn wir nicht aufpassen. Dann kann die Form noch da sein, aber der Inhalt fehlt. Möglicherweise findest du dich auch in keinem der beiden Typen wieder, sondern eher so dazwischen. So ging es auch mir schon das ein oder andere Mal. Sowohl in meiner Ehe wie auch in meiner Beziehung mit Gott. Ich bin zwar nie lange in diesem Zustand geblieben, doch lange genug, um zu wissen, wie gefährlich es ist, Richtung lauwarm unterwegs zu sein. Umso dankbarer bin ich, dass der Herr eine Beschreibung hinterlassen hat, wie Christen und sogar ganze Gemeinden, die ihr Feuer, ihre Leidenschaft auf dem Weg verloren haben, wieder voll entflammt werden können. Bist du interessiert an dieser Beschreibung?
Ja.
Halleluja. Ich komme wieder zu dieser Gemeinde in Ephesus. Erinnert ihr euch? Wo Jesus so ein ernstes Wort gebraucht. Bedenke nun, sagt er, das ist Offenbarung 2, Vers 5, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Der Leuchter, das war ein Symbol für die Gemeinde selbst, das Licht, was sie brachten, die Region, wo sie gestellt waren. Und den Leuchter wegzutun heißt, diese Gemeinde würde für niemanden mehr Licht oder Wärme bringen oder auf Christus hinweisen. Sie wäre lebendig tot. Und diese 3 Schritte, die Jesus Ephesus vorgibt, sind folgende. Schritt 1. Erinnere dich, wo du herkommst. Erinnere dich, wo dein geistliches Leben entfacht und wie es in der Anfangszeit gewesen ist. Das ist, was Asa tat, als er das Buch wiederfand. Er erinnerte sich an den Gott, nicht seiner Väter, aber seiner Urgroßväter. Und er fasste Mut und Hoffnung und sagte, das, was er hatte, kann ich auch haben. Und genau das ist es. Erinnere dich an dein eigenes anfängliches Leben als Christ oder auch für euch als Ehepaar in deiner Ehe. Erinnere dich an die erste Zeit. Was war denn anders? Was hast du getan? Zweitens, kehre um, sagt der Herr. Kehre um und ändere deinen Sinn. Entscheide dich dazu, das Richtige zu tun. Nicht das, was deine Umstände, Erfahrungen, Verletzungen und so weiter dir sagen. Das Richtige ist das, was das Wort Gottes dir sagt. Entscheide dich, das zu tun, was nach der Bibel her richtig ist. Egal wie modern oder unmodern das gerade klingt. Und drittens sagt Jesus, und ich sagte, Jesus ist sehr modern. Jesus ist aktueller als die Tageszeitung von morgen. Drittens, tue die ersten Werke. Zeige deine Entscheidung praktisch durch 3-dimensionales Tun. Leute, je länger und je öfter ich die Bibel lese, desto klarer ist mir, dass alle Lippenbekenntnisse, alles ich glaube, ich glaube, ich glaube, nie der Schlüsselfaktor ist, um Gott oder um von Gott die Dinge zu ziehen und zu haben, die wir haben sollen. Das Reden ist zwar wichtig, aber das Reden ist Vorbereitung für das Handeln. Ich mag diesen Gedankenproduktionsprozess in dem Zusammenhang. Da hast du auf der einen Seite Haltung. Ich habe euch das schon mal hier auf der Leinwand gezeigt. Da ist die Haltung, die wiederum die Handlung bestimmt. Könnt ihr mir folgen? Meine Haltung, wie ich zu etwas stehe, bestimmt, was ich rede, was ich fühle und was ich tue. Diese 3 Dinge. Und diese 3 Dinge bestimmen wiederum meine Gedanken. Denn das, was ich rede, das, was ich fühle und was ich tue, bestimmt, was ich denke. So ändere ich also, was ich rede, was ich fühle und was ich tue, ändere ich meine Gedanken.
Und meine Gedanken dann als Schluss des Kreislaufes verändern wiederum meine Haltung. So einfach kann ich meine Haltung verändern. Ja, Pastor Bernd, aber wie ist das mit den Gefühlen? Worte okay, Handlung klar, Gefühle, Könnte ich jetzt meine Frau reden lassen, die hat gerade in Freiburg auf einer Frauenkonferenz gesprochen über Gefühle. Nur so viel. Du bist für deine Gefühle ganz alleine verantwortlich. Niemand sonst. Niemand kann dich verletzen, wenn du es nicht zulässt. Oh, was für ein furchtbarer Satz. Der gibt mir ja tatsächlich die ganze Verantwortung zurück. Ich kann gar nicht mehr böse und sauer auf alle möglichen Leute sein. Wenn du dir erlaubst, anderen die Schuld für deine Gefühle zu geben, wirst du nie Vergebung leben. Niemals in diesem Leben. Nie. Weil du wirst immer zurückgezogen werden. Weil deine Gefühle sagen dir ja, Matthias ist schuld. Wegen dem fühle ich mich jetzt so schlecht. Der hat mich nicht begrüßt heute Morgen. Oder Missbrauch, echt ernste Themen, die geschehen oder geschehen sind. Auch das. Ich erlaube doch meinem Missbraucher nicht, mich heute immer noch und meine ganze Zukunft zu bestimmen und beeinflussen. Ich vergebe, wie der Herr gesagt hat, und ich lasse los. Und mein Ziel ist es, die Person so zu behandeln, als ob nie was gewesen wäre. Das kann dauern. Vielleicht dauert es Jahre, bis du zu diesem Punkt kommst. Ist nicht schlimm. Aber ich sag dir was. Deine Haltung verändert sich. Deine Gefühle verändern sich. Deine Gedanken verändern sich. Und du gehst in diesem Gedankenproduktionsprozess nach oben und nicht länger nach unten. Sonst braucht dir ja nur jemand zu begegnen, der so ähnlich ist wie der Vater, der so schlecht war zu dir. Und schon bist du wieder da. Deine Gefühle klingen an. Deine Haltung zu der Person verändert sich. Deine Worte werden unfreundlicher. Und weißt du, wie oft erlebe ich das mit Leuten, die einen schlechten Vater hatten? Die erleben mich als Vater, als Autorität und haben Riesenprobleme mit mir. Und andere, die einen guten Vater hatten, die lieben mich. Da brauche ich gar nichts machen. Die haben ihre Spirale genau andersrum laufen. So, aber wenn ich für meine Gefühle verantwortlich bin, dann kann ich nicht sagen, weil du mich so angeguckt hast oder weil du nicht... Ich bin verantwortlich für meine Gefühle, für meine Worte und für meine Handlungen. Und das ist die gute Nachricht. Leute, die ist richtig gut. Die ist richtig gut. Wir können das tun, was Jesus uns hier sagt. Weil er würde uns nicht sagen, wenn wir es nicht tun können. Er gibt uns keine Anleitung mit dem Stempel drauf, aber für euch unmöglich. Als Ergebnis dieser drei Schritte wird dein Feuer wieder neu entfacht. Und ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass der Herr allen sieben Gemeinden in diesem Offenbarung 2, 3, 4 Belohnungen in Aussicht stellt. Ganz gleich, wie sehr sie auch in bestimmten Bereichen versagt haben. Die Belohnungen unterscheiden sich von Gemeinde zu Gemeinde. Doch der Zugangsweg zu ihnen ist für alle sieben Gemeinden exakt der gleiche. Wenn Jesus Christus selbst allen sieben angesprochenen Gemeinden den gleichen Weg in ihre Erfüllung zeigt, dann glaube ich, sollte dich und mich dieser Weg brennend interessieren. Wollt ihr ihn wissen? Hier kommt er. Diese beiden Worte findet ihr in jeder dieser sieben Gemeinden. Diese Beschreibung. Wer überwindet? Nimmt's mit, wer überwindet, ist die Antwort letztlich auf alles, was uns hier quält oder begegnen kann. Wer überwindet? Und da kommen wir auch wieder an diese ganze Geschichte, Gedankenproduktionsprozess. Ich überwinde und dadurch wird meine Haltung letztendlich die richtige. Und dann kommen richtige Worte, richtige Haltung und richtige Gefühle. Auf einmal fühle ich mich gut bei den Dingen, wo ich vorher vielleicht unter Zwang oder sonst wie mich fühlte, weil ich lief noch im anderen Karussell, wisst ihr, andersrum. Nach unten drehte sich die Spirale, jetzt dreht sie sich nach oben und das Leben wird schön, das Leben wird gut. Dinge kommen an ihren Platz, wo sie hingehören. Und ich gestalte meine Zukunft mit dem, was ich heute tue. Und morgen ernte ich die ersten Früchte und übermorgen die nächsten. Und die nächsten 100, 200, 300 Jahre erntet meine ganze Familienlinie von dem, was ich heute ausgesät habe. Jesus ruft uns zu, egal was ihr verbockt habt oder wo ihr hineingeraten seid, eines gibt es für euch zu tun. Überwindet es! Geht drüber! Hör auf, ständig über die Vergangenheit rum zu mosern und zu sagen, was alles nicht geht, weil der und weil die und weil das und weil überhaupt. Geh drüber, mach den Schritt über diese vergangenen Dinge. Und hör auf, dass sie dich ständig begrenzen können und wieder zurückziehen wie so ein Gummiband. Schneid's durch! Das ist, was der Herr sagt. Es ist so leicht, auf dem Weg mit Gott die erste Liebe und Leidenschaft zu verlieren. Ich weiß das. Doch ich sage euch, wir können es uns gar nicht leisten.
ohne sie Reich Gottes zu bauen oder auch nur unser eigenes Leben zu leben. Du kannst nur in anderen entzünden, was in dir selbst brennt. Ihr kennt diesen Spruch von einem alten Kirchenvater. Ganz praktisch bedeutet das, wenn die Flamme aus ist, dann tu das, was Asa und was ganz Juda auch tat. Suche den Herrn von ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Seit jeher überwindet man mit Entscheidungen, denen Worte, Handeln und Gefühle folgen. So war es schon immer und so wird es immer bleiben. Der Mann und die Frau trifft eine Entscheidung und dieser Entscheidung folgen Worte, folgen Handlungen und folgen letztlich auch Gefühle. Die Frage ist nun, wen gilt es denn zu überwinden? Ganz genau. Jesus zeigt mit dem Finger auf sich und sagt mich. Genau. Sie müsst ihr überwinden. Sie! Aber es ist wirklich so. In den allermeisten Fällen gilt es darum, dich zu überwinden. Und zwar dein Denken, deine Gefühle, deine Worte und dein Handeln. Die Dinge gilt es zu überwinden, mehr als irgendwas sonst. Weil ich verrate dir, ich habe schon oft versucht, sie zu überwinden und ich habe es nie geschafft. Ich kann keinen anderen Menschen in dieser Form überwinden. Ich kann nicht Klaus-Peter dazu bringen, dass er jetzt ganz anders denkt, fühlt und handelt. Ich kann ihm Vorschläge machen, aber er trifft Entscheidungen. Jeder hört hier dasselbe und doch gehen hier nachher Personen raus, die völlig unterschiedlich davon profitieren. Einige treffen radikale Entscheidungen, ihr Leben wird nie mehr dasselbe sein. Und vielleicht ist ein Satz heute dabei, der dein Leben für alle Zeit verändert. Und andere gehen raus und essen zum Mittag und sagen, war ein schöner Gottesdienst. Aber es bleibt alles, wie es war. So, das ist jedem seine Sache. Wir stehen ja auch an unterschiedlichen Orten in unserem Leben. Sowohl geistig, wie auch von unserem Lebensalter und all dem. Wir brauchen unterschiedliche Entscheidungen. Ich kann nicht für einen alles entscheiden. Und das ist gut so. Gott liebt es, dass wir unabhängig sind in dieser Form. Es gilt darum, dein Denken zu überwinden, deine alten Verletzungen, deine Erfahrungen, sogar deine Stärken und Fähigkeiten gilt es manchmal zu überwinden, wenn die uns im Weg stehen. Kurz gesagt, alles, was dem Herrn im Weg steht, dem es darum geht, dein Potenzial zu entfalten und einzusetzen, muss überwunden werden. Also beginn noch heute, dein Ich von gestern zu überwinden. Tue Buße und entscheide dich, das Richtige zu tun, und zwar beständig, nicht nur einmal. Erlaube dir keine Gedanken, Haltungen oder Worte, die im Gegensatz zum Wort und Willen Gottes stehen. Wisst ihr, das Ergebnis, was Juda erlebte, ist das, was wir erleben sollen. Denn da heißt es wörtlich, und er, Gott, ließ sich von ihnen finden. Da hört es auf. Da ist das Ziel erreicht. Das ist, was wir als Verheißung mitnehmen sollen. Wir wissen, dass viele Jahre später König Asa, mag in seinen 50ern gewesen sein, von Gott scharf gerügt wurde, als er sich mit Aram verbündete, statt eben seines Bundes mit ihm selbst zu gedenken, wie er es früher getan hatte. Er hatte seine Leidenschaft verloren, dieser alte König. Er handelte nicht mehr geistgeleitet, sondern vernunftsorientiert, also aus eigener Kraft. Statt umzukehren und Buße zu tun, warf er den Propheten Hanani, durch den Gott diese Botschaft ausrichten ließ, ins Gefängnis. Falsch! Falsch! Wirf deinen Hanani nicht ins Gefängnis. Wenn er kommt, er ist dein Lebensretter. Aber was er sagt, wird dir nicht gefallen. Und vielleicht bin ich heute dein Hanani und sag dir was du überhaupt nicht leiden kannst. Ich sag dir, dass du dich verändern musst, dass du Entscheidungen treffen musst, dass wenn du so weiterlebst wie jetzt, dein Leben sinnlos ist. Vor Gott. Vielleicht hörst du es jetzt gerade als Livestream-Hörer und ärgerst dich furchtbar über mich. Vielleicht denkst du, Mensch, wenn ich einen Knast hätte, du wärst schon drin. Mein Hanani. Lass mich dein Hanani sein. Lass uns doch lernen von Asa. Asa hat gut angefangen, aber hat grausig geendet. Er warf den Gott ihm sandte, um ihm zu helfen. Er wollte ihn nicht verdammen. Er wollte ihm wieder zurechthelfen. Er sah Asa als seinen Bundespartner. Er wollte ihn nicht ins Messer laufen lassen. Er sagte, Mensch, Junge, kehr um. Und er sagte, wer bist denn du, dass du mir sowas sagst? Bist eh jünger als ich, hast eh keine Ahnung, ich bin König, ja? Und zack, fand sich Hanani im Knast wieder. Und darauf wurde Asa sehr krank. Und auch da sagt uns die Bibel, dass er Gott nicht suchte in seiner Krankheit. Er suchte Ärzte, die ihm jedoch nicht helfen konnten. Und er starb früh und unehrenhaft. So endete schon mal ein großer König. Die Geschichte von Salomo liest sich ganz ähnlich. Nach einem starken Anfang mit einem traurigen und für das Volk auch folgenschweren Ende. Die Teilung des Reiches. Du und ich, wir haben das Vorrecht, Anfang und Ende von Asa und von Salomo und von anderen in der Bibel zu sehen. Und wir können unser Ende dementsprechend anders gestalten. Das ist gute Nachricht. Wir können Fehler vermeiden, die Asa machte. Und wisst ihr, was Asa ausgerichtet wurde von Hanani? Hört mal die Worte. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wisst ihr, danach sucht Gott immer noch. Jede Generation. Das ist nicht anders. Auch wenn wir keine Juden sind, ist es überhaupt nicht anders. Er sucht in jeder Generation diese Leute. Und das sind die, die kriegen die meisten Angriffe von außen, von allen, von innen. Ich weiß das. Große Pastoren. Leiter von Missionswerken, die rund gemacht werden für das, was sie lehren. Aber sie sind die, die treu sind. Leute. Unser Herz ist oft unser größter Feind. Mit wem muss Gott sich das teilen? Wer hat die Mehrheit in unserem Herzen? Es verführt uns so leicht und es ist so leicht zu verführen. Es ist aber letztlich nichts weiter als ein Gefäß, das das wiedergibt, was vorher reingefüllt wurde. Ist es gut, dann ist es ein Wohlgeschmack. Ist es hässlich, vergiftet es mich. Mein eigenes Herz. Die meisten Christen, die ich fallen gesehen habe, wurden durch ihr eigenes Herz vergiftet. Darum sei achtsam, wem du erlaubst, dein Herz zu füllen. Fernsehen, Radio sind zu großen Teilen nicht dein Freund. Auch wenn sie sich so technisch brillant präsentieren. Hier fließt das übelste Gift in dein Herz. Achte darauf, dass Gottes Wort immer den größten Anteil bei deiner Herzensfüllung hat. Wer 3 Stunden Fernsehen schaut und 5 Minuten Bibel liest, Leute, dass da was nicht im Gleichgewicht ist, das sieht jeder selbst. Und dass das einen Preis kostet, Leute, ich verrate es euch, das kostet es. Dann kommt eine Krankheit, dann kommt eine schwierige Zeit in der Ehe, dann kommen irgendwelche Katastrophen im Beruf. Und ich kann nicht bestehen, nicht weil Gott mich jetzt bestraft, sondern weil mein Herz so mit anderen Dingen gefüllt ist, dass ich nicht vorbereitet bin auf den Moment. Gott will aber, dass wir vorbereitet sind. Ich sage dir, wenn Katastrophen passieren, in unserer Familie, jemand wirklich stürzt, fällt, passiert, die ersten Worte reißen's. Die ersten Worte. Ich könnte euch jetzt hier mehrere Beispiele nennen, wo es oft zu Leben und Tod geendet hat. Das erste Wort, was ich gemacht habe, hat entschieden, was war. Weil genau so kam es, auch wo es ganz anders aussah. Hätte ich in so einem Moment ein falsches Wort gesagt, wie, oh Gott, das sieht aber schlimm aus. Die Sache wäre erledigt gewesen. Die Sache wäre anders ausgegangen. Aber mein Herz bestimmt, was die ersten Worte sind. Womit ich mich fülle, trägt maßgeblich dazu bei. Denk an die Tube, wo du draufdrückst, was drin ist, kommt raus, nicht was draufsteht. Nimm dir an jedem neuen Tag bewusst Momente mit Gott. Schenk deine erste Stunde Gott. Glaub mir, sie ist es wert und Gott ist es wert. Und dein Leben wird anders ausgehen. Ganz anders. Hab solche Momente, zum einen ganz für dich alleine, aber inszeniere diese Momente auch, wo du kannst mit deiner Familie zusammen. Hab Zeit mit deinem Ehepartner. Im Wort. Tauscht euch aus über die geistigen Dinge, die ihr beide in euren stillen Zeiten erlebt habt. Betet zusammen. Hab Zeit, wo ihr mit den Kindern über geistige Dinge redet. Ihr baut das ein, wenn ihr Kinder zu Hause habt. Ihr seid die, die die Richtung vorgeben. Wenn ihr es nicht tut, Kinder werden es nicht tun. Kein Kind tut es von sich aus. Es sei denn, es ist massiv von dir schon geprägt worden. Und das ist dann schön. Im Jakobus 4,8 steht auch noch was zu geteilten Herzens, nämlich naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Heiligt heißt Absonderung. Isolier dein Herz für Gott und nimm es aus den Bereichen raus, wo es vergiftet wird. Manche vergiften es mit ihren eigenen Worten beständig. Sie reden ständig die negativen Worte über andere Personen, über Gesundheit, die nicht da ist, über Mangel. Sie reden Mangel, sie reden Krankheit, sie reden Fluch und sie empfangen dasselbe ungebrochen beständig. So, geh raus aus dieser Tretmühle und fang an, das Richtige zu tun. Das, was Asa erlebte, gilt ganz genau auch heute. Der Herr möchte sich nämlich uns nahen. Das zeigt er uns hier durch Jakobus. Wenn wir uns ihm nahen, naht er sich uns. Wisst ihr, geteilte Herzen sind Leidenschaft in Abwesenheit. Gott hat uns als Gemeinde ein weiteres Jahr geschenkt. Er hat uns, die wir hier sitzen und leben, ein weiteres Jahr geschenkt. Was werden wir damit tun? Wie werden wir es nutzen? Schenk dem Vater doch heute dein Herz ganz neu, ungeteilt. Wo nötig, reinige deine Hände, du Sünder, und heilige dein Herz, wenn du es geteilt hast. Heiligen bedeutet Absonderung für den Herrn, und darum genau geht's. Nicht nur andere Leidenschaften oder Ablenkungen gefährden unseren Bund mit Gott. Insbesondere Sorgen können in uns das Feuer der Leidenschaft der ersten Liebe verlöschen lassen. So fasse ich zusammen. Und sie gingen den Bund ein. Sie suchten den Gott ihrer Väter mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Ein Leben der Leidenschaft ist Gottes Plan für dich und für mich. Er gab uns Wege, wie wir zurück zur ersten Liebe gelangen können. Und ich bitte euch, mit mir zu stehen. Auch wenn ihr könnt, zu Hause am Livestream, bitte steht doch mit mir auf. Lasst uns auch auf die Weise verbunden sein hier in diesem Gottesdienst. Und ich weiß, dass jedes Mal Personen hier im Raum sind oder auch zu Hause zuhören, die diesen Schritt auf Jesus noch nie gemacht haben. Die hören mit großen Ohren und großen Augen, sehen sie, was hier passiert und sagen, das ist so weit weg von allem, was ich erlebe, von meinem Alltag. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber ich möchte es gerne. Ich würde gerne so leben. Ich würde gerne diesen Gott kennenlernen und ich würde gerne diesen Bund mit Gott genauso schließen, wie das heute möglich ist. Und jedem von euch sage ich, betet mir doch nach, sprecht mir diese Worte nach von ganzem Herzen, nicht ungeteilt, sondern ganz, und schau, was der Herr aus deinem Leben macht. Also jeder, der Jesus annehmen möchte oder seinen Bund mit ihm erneuern möchte, sprich mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Vergib mir, Herr, dass ich ohne dich gelebt habe. Und reinige mich von aller meiner Sünde. Ich entscheide mich jetzt. Ich will dir nachfolgen, Herr. Ich will dir dienen. Führe du mein Leben. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Du bist jetzt mein Herr. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558, Heistenbach, oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.